Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
Ready, Freddy?
Ja.
Ah, dann können wir loslegen. Neue Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch. Nummer?
158, glaube ich.
Ah, ja, kann, weiß ich nicht. Du weißt das immer. Du
Nö, bist der weiß Mann ich dafür. Auch nicht.
Okay, aber dann könnt ihr es nachlesen.
Es steht ja in der Beschreibung. Also, ihr seht es ja schon. Ihr habt ja draufgeklickt. Warum sollen wir das erzählen?
Am Telefon ist noch Milch. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe. Wir haben ein ganz ausführliches Interview geführt. Heute in der Ausgabe und zwar im Laufe der Woche schon mit Sebastian Höhn. Er ist ja ausgewandert aus Deutschland, aus Coburg-Scheuerfeld hat er gewohnt, gelernter Steinmetz ist er und ist in die Karibik auf die Insel Dominica. Seit 4 Monaten ist er da und wie es ihm so ergeht, das haben wir ganz ausführlich uns erzählen lassen.
Ja, wir haben ja schon mit ihm schon mal ausführlich hier gesprochen, nach dem Motto, ja, was braucht denn dazu, wenn man auswandern will. So, das war alles ganz am Anfang und jetzt nach 4 Monaten mal so ein kleines, großes Update. Wird ja sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ich will dir ein paar Sachen sagen.
Warte mal, ich will dir erst mal was fragen. Ja. Hast du immer Karate trainiert in deinem Leben?
Ich Karate?
Ja.
Nee.
Okay.
Warum?
Ich wollte es nur wissen.
Warum denn?
Na, ich wurde halt gefragt, du siehst so aus wie Karate Kid und da habe ich gedacht, frage ich dich mal.
Ich schaue aus wie Karate Kid?
Ja, habe ich aber auch nie gesehen den Film, deswegen kann ich sagen, oder die Filme kann ich auch nichts dazu sagen.
Weil ich so beweglich bin oder was?
Ich weiß es nicht.
Heute auf jeden Fall zeichnen wir auf am 21. März. Viel los, morgen ist der Weltwassertag, heute Tag des Waldes, aber heute ist noch viel mehr. Achtung, was heute an diesem Tag alles ist. Heute ist der Welttag der Hauswirtschaft. Aha, das ist ein großer Wink mit dem Zaunpfahl. Frühjahrsputz steht an, auch für dich daheim. Mhm. Der Aktionstag, heute internationaler Tag gegen den Rassismus. Ich mache da natürlich mit. Ich habe dir heute Morgen auch schon ganz lieb die Hand gegeben, obwohl du aus dem Landkreis Kronach kommst.
Ja, okay.
Und heute ist der Welttag des Holzes, also heute offiziell World Wood Day. Das habe ich heute Morgen beim Aufwachen, hatte ich so eine Ahnung davon schon. Also auch das war mit dabei. Es ist der Welttag der Poesie. Poesie, liebe Jugendliche, das ist das, was die Rapper immer rausbringen, nur ohne Beats und Schimpfwörter. Und heute werden alle geehrt, die sich für Dichtungen verdient gemacht haben, außer die Klempner. Könnt ihr auch mal drüber nachdenken.
Okay, jetzt hatte ich schon befürchtet, du haust irgendwelche Schimpfwörter raus, aber das wollen wir jetzt nicht.
Nein. Wir wollen mal ein bisschen was erzählen.
Ja, so, ich bin heute früh übrigens im Krankenhaus aufgewacht.
Oh mein Gott!
Ja, und warum bin ich im Krankenhaus aufgewacht? Das, pass auf, weil ich gestern abends rein bin.
Du musst aber erklären, was du drin gemacht hast. Du warst nicht eingesperrt
oder nee, so. Nee, das hast ja du schon gemacht. Ich habe gedacht, ich meinem großen Idol Thomas Apfel muss ich alles nachmachen. Und deswegen war ich auch mal im Schlaflabor, nachdem mir meine Frau auch schon mal gesagt hat, dass ich nachts eventuell so ein paar Atemaussetzer habe und so weiter. Und dann war ich schon mal bei einem HNO-Arzt und da hatte ich dann mal so ein Gerät für daheim und da hieß es, ja, es sieht das nicht dramatisch aus, aber lieber abklären mal im Schlaflabor und da war ich heute Nacht. Und ich muss sagen, ich habe, man ist ja verkabelt tatsächlich irgendwie wie bei Matrix, man sieht ja da aus wie ein Roboter dann.
Ja, ich auch damals.
Aber ich habe sensationell gut geschlafen, also, keine Ahnung. Aber war halt alles schön ruhig.
Damit man mal weiß, wie es im deutschen Krankenhaus dann zu Zug geht, musst du natürlich die Geschichte des Morgens noch erzählen, finde ich, weil da komme ich aus dem Kopfschütteln nicht raus.
Die Geschichte des Morgens? Naja, was heißt die Geschichte des Morgens? Es zeigt einfach mal wieder die Bürokratie in Deutschland. Da kann jetzt auch das Krankenhaus nichts dazu und gar nichts, sondern nachdem ich ja gestern da erst Abend hin bin, da gibt es natürlich keine Möglichkeit mehr, dass man zur Patientenaufnahme geht. Normalerweise gehst du ins Krankenhaus, dann wirst du erstmal untersucht und wenn du da bleiben müsst, stationär, wirst du ja erstmal aufgenommen, wird ja alle deine Daten und deine Gesundheitskarte. Und da das ja gestern Abend nicht ging, muss ich das heute früh machen. Das heißt aber auch, ich wurde um 5 Uhr entkabelt und um 7 Uhr ist es aber erst möglich, sich da quasi aufnehmen zu lassen als Patient, was ja bei mir gleichzeitig die Entlassung war. Ja, und dann ist man halt dann so 2 Stunden und auf seinem Zimmer und guckt da wenig rum und dann, ja, dann wartet man halt, dass man einfach nur seine Daten hier einlesen, seine Karte einlesen lässt und bis man dann wieder gehen kann. Naja, das ist halt Deutschland. Ich habe mir dann auch gestern gedacht, warum hat man das mittlerweile jetzt mit der elektronischen Patientenakte? Aber das wird dann aus. Ach, das müssen wir mal ganz anders mal diskutieren. Ja. Man hat alles mittlerweile auf sein Handy. Man kann eigentlich fast alles auf seinem Handy haben. Warum kann man dann halt einfach rein? Dann wird es so gescannt und fertig und dann hat man alles. Erstens, du sparst natürlich viel Arbeit. Du kannst Arbeitskräfte vielleicht anders einsetzen und du sparst ganz viel Bürokram. Ich habe heute gesehen, wie viel da ausgedruckt wurde. Und ich denke mir, boah, was da alles gedruckt wird und irgendwas. Wobei, du bist ja auch so ein Ausdruckfreund.
Ja, ich hätte aber eine Achterbahn aus dem Laden gemacht am Morgen. Da zwei Stunden umsonst
warten. Die können ja nichts dazu. Ja, also, trotzdem. Was soll ich denn da machen?
Ich will zu meinem Freund, dem Thomas, und dem der fehlt mir. Und also
ich habe das ja gesagt, die haben gemeint, nee, bleibst du lieber da, ist doch auch viel schöner. Und ja, die können da nichts dazu und es ist halt das System, es ist ja schön, dass es überhaupt möglich ist, dass ich sowas machen konnte in der Klinik, den Termin aber relativ schnell bekommen, da muss man ja mittlerweile froh sein. Und da krankt es dann tatsächlich dann so im Inneren, sage ich mal, dann eher. Also es ist auch so eine Bubble, dieses ganze Krankenhaus. Aber egal, es war okay und ich glaube auch, jetzt dauert es aber 4 Wochen, bis die Auswertung kommt. Aber so viel zu meinem privaten Thema.
Die du wahrscheinlich dann übrigens ausgedruckt bekommst, schätze
ich. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und das wollte ich dir eigentlich heute schon privat so sagen, aber ich habe gesagt, ich erzähle es im Podcast. Ich glaube nämlich, da du das ja schon mal gemacht hast und bei dir wurde festgestellt, ja, da ist was, aber es ist nichts Außergewöhnliches. Das ist bei mir, da wir, was so Krankheitsbilder angeht, ähnlich veranlagt sind, um das mal so ein bisschen verschleiert zu sagen, glaube ich, dass bei mir genau das Gleiche rauskommt wie bei dir.
Wir nehmen übrigens beide dieselben Tabletten. Wir können uns da gegenseitig immer aushelfen.
Ja, Ecstasy.
Nein, gegen...
Das nimmt man ja nicht mehr, glaube ich, oder?
Nee, was? Unsere Tabletten?
Ecstasy.
Ach so, aber unsere Tabletten nimmst du hoffentlich auch noch, also die wir beide nehmen.
Natürlich, muss ich ja.
Haben uns ja schon mal gegenseitig ausgeholfen bei der Camper-Tour. Genau. Habe ich dankenswerterweise vom Thorsten was bekommen.
Ja.
Und zwar haben wir beide erhöhte... wir haben beide erhöhte Werte.
Richtig, genau.
Was den Harn angeht.
Ja, we are hot in Harn.
Ja, genau. Und deswegen haben
wir... Wäre hot Harn.
Ziemlich
ähnlich. Oh, guter Titel.
Naja, wechseln wir mal das Thema.
Hot-Haaren.
Wir kommen zu Tieren, pass auf. Erstmal der Bundesverband Ei, der hat jetzt versichert, dass die Eierpreise in Deutschland zu Ostern stabil bleiben. Aha. Die Eier aber nicht, wenn man nicht vorsichtig ist. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil du weißt ja, in Amerika kosten die Eier brutal viel Geld. Ich glaube für 12 Eier $15 oder so. Also das ist echt irre, weil die haben totalen Notstand wegen
Vogelgrippe, oder? War das nicht so?
Genau, wegen Vogelgrippe haben sie viel zu wenig und deswegen suchen sie gerade nach Lieferanten, auch in Deutschland. Aber der Chef des Bundesverbandes Ei allerdings rechnet nicht mit deutlich mehr Eierexporten aus Deutschland in die USA.
Ja, so. Glaube ich auch nicht. Aber das ist dann wieder der Unterschied so zwischen Land- und Stadtleben wahrscheinlich auch. Also mich belastet dieses Thema jetzt gar nicht. Also auch wenn es bei uns die Eier teurer werden. Aber bei uns gibt es an jeder Ecke irgendwo irgendeinen Landwirten oder irgendeinen Hof. Da gibt es einen Eierautomaten und so weiter. Das ist das Schöne bei uns. Da kann man dann einfach frisch vom Hof da die Eier holen. Da ist man dann auf sowas gar nicht angewiesen.
Und jetzt kommen wir zu anderen Tierchen. Ich war letzte Woche mit dem Auto unterwegs, weil ich meine Tochter zum Handballlehrgang gefahren habe nach Neustadt Aisch. Da bin ich durch das fränkische Dörfchen Ühlfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch gefahren. Und da stand schon riesengroß dort der Ort mit den meisten Störchen Deutschlands. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Und dann fährst du durch diesen Ort rein. Als nächstes kommt so ein Warnschild. Achtung, tieffliegende Störche. Da habe ich mir nochmal gedacht, hä? Und tatsächlich ist dann so ein Storch. Und wenn der fliegt, der hat er mit einer Spannbreite. Das schaut schon sehr majestätisch aus. In diesem Ort übrigens wohnen knapp 3000 Einwohner und das sind knapp 50 Storchenpaare auf den Dächern. Überall ist so ein Horst obendrauf, so heißt das Nest übrigens von einem Storch, und die Dächer alle vollgeschissen.
Hast du das für die Magda jetzt erklärt?
Ja, habe ich für die Magda
erklärt. Weil sie verwechselt Horst mit Lenz, aber ja, okay. Das ist egal.
Auf jeden Fall sind die Dächer vollgeschissen, überall sind Störche unterwegs, also das ist irre, wie viele Störche ich da gesehen habe. Das wollte ich nur mal sagen, also wenn ihr mal in der Nähe seid, Ühlfeld, lohnt sich ein Ausflug, wenn er Störche sehen wollt.
Ja, und Storch war ja sowieso schon mal unser Thema. Jo. Da hatten wir ja schon mal diese Storch-Initiative aus Michelau, weil er da eben der Horst weg musste, weil er
der Lenz oder der Horst?
Abgerissen. Ja, der Horst war das. Aha, okay. Weil der Lenz ist jetzt da. Und der Storch auch, aber ohne Horst. Das ist ganz verwirrend eigentlich, diese Geschichte. Und zu diesem Thema mit dieser Initiative Michelau, da wissen wir nur, da gab es jetzt irgendwie ein Gespräch mit dem Bürgermeister, aber so richtig vorwärts ging es noch nicht. Es soll nächste Woche noch ein weiteres Gespräch geben. Also es wird immer noch ein neuer Standort gesucht, bei dem ein Storchennest irgendwie draufgebaut werden kann. Aber wir haben ja, und ich hoffe, es haben viele von euch sie schon mal gehört hier
die
bei uns
Annika
im Programm.
Annika Freitag immer am Mittwoch hier beraten.
Genau, so ist das Motto. Manchmal auch am Donnerstag war sie schon da.
Nie freitags.
Die auch hier bei uns in den Nachrichten, in der Nachrichtenredaktion arbeitet und eben ab und zu dann on air ist. Und die kommt aus Michelau, ne? Das, oder?
Ja, ja.
Ja, genau. Sie kommt selber aus Michelau und sie hatte auch selber schon mal ein Störchennest auf ihrem Dach. Und das Problem war für sie, dass die saßen da auf dem Schlot und damit konnten wir halt dann keine Heizung anmachen. Und ja, sie hat uns da mal verraten, es ist zwar irgendwie schon problematisch, auch wenn schöne Tiere sind, aber...
Für unsere Kinder war es natürlich mega spannend und also für uns selber auch. Also es ist ja an sich schon eine spannende Sache. Auch das Warmwasser war bei uns an diesen Schornstein eben gekoppelt. Das durften wir dann auch nicht benutzen. Wir mussten dann einen Boiler einbauen und auch die Entfernung von dem Nest. Also da kamen schon dann auch einige Kosten zusammen und ja, dann ist dann irgendwann die Frage, wie viele Tausende von Euro einem der Storch eben wert ist. Ja, ansonsten, unsere Nachbarn waren da eigentlich alle ganz entspannt, fanden das auch relativ interessant. Wer einen leichten Schlaf hat, das ist schon, die klappern schon wirklich laut, wenn die eben zum Füttern vorbeikommen. Und am Anfang bei dem Nestbau sind auch immer, so ein Storchennest ist jetzt auch nicht mini klein, das sind immer riesige Äste runtergefallen. Wir haben eine Grenzbebauung, also wir mussten dann schon auch mal darauf achten, dass die nicht auf der Straße dann liegen, diese Riesenäste. Ja gut, das Dach ist halt dann mehr weiß als rot von dem ganzen Kot von den Störchen. Aber gut, ja, das wäscht der Regen wieder ab.
Ja, so schön es halt ist mit diesen Störchen, aber nur ja. Aber ist natürlich dann doof, wenn die Heizung nicht geht, das muss man dann auf jeden Fall so sagen. Aber auch die Annika hat eben ihre Erfahrung mit den Störchen gemacht, da ist eben Michelau scheinbar auch ein beliebter Ort, wie wahrscheinlich hier dieses Ölfeld. Ölfeld?
Ja. Ja, ja, Ölfeld, muss man machen.
Ölfeld.
Nee, Öl.
Ach, Ölfeld.
Ölfeld. Ach so. Und da fällt mir noch ein zum Storch in Michelau, hoch oben auf dem Kirchendach, da klappert's leis im Morgenkrach. Ein Storch in Michelau, ganz stolz, bewacht sein Nest aus Heu und Holz. Er verbringt den Frühling, wie es scheint, mit Schnabelklappern das vereint. Die Hoffnung, dass mit jedem Klang ein neues Leben wird empfangen. Heute ist ja der Tag der Poesie.
Ja, also Dankeschön, ChatGPT, würde ich da jetzt mal
genau,
vermuten.
Richtig, sehr richtig. Naja, wir haben die Woche auch schon was getan, eine gute Tat. Und zwar wir heißt in dem Fall, du warst ja auch schon mal mit dabei. Mhm. Konntest du aus privaten Gründen dann diese Woche aber nicht.
Ich will es jetzt hier nur mal klarstellen. Ich konnte aus folgendem Grund nicht. Ich habe gesagt, ich kann da und da und da und da. Und Thomas Apfel wählt einfach einen Termin, der nicht da und da ist, sondern ja, an stimmt. dem ich nicht kann.
Ging aber leider trotzdem nicht anders, weil andere Leute auch dann eben mit eingeplant waren. Also Ende ist, egal. Wir waren an der Vesperkirche.
Nächstes Jahr will ich wieder mit dabei sein, weil das ist echt cool.
Vesperkirche und am Essen mit ausgegeben. Und in diesem Jahr war dann die Magda mit dabei. Ihr kennt ja Magda vom Nachmittag hier bei Radio 1 auch schon öfters bei uns im Podcast.
Ja.
Und Magda hat ausgegeben Kartoffeleintopf und ich habe ausgegeben, wie soll es anders sein, bei dem Namen Apfelstrudel mit Vanillesoße. Ich durfte die Vanillesoße bei den Apfelstrudel machen, das hat man mir zugetraut und ich habe es auch geschafft. Auf jeden Fall hat sich unser Janek, unser Praktikant, danach mal umgehört, wie wir denn das gemacht haben.
Wie haben sich denn heute meine Kollegen angestellt?
Wacker. Also Thomas ist ja ohnehin Wiederholungstäter und die Magda hat es klasse gemacht.
Wie haben sich denn meine Kollegen heute angestellt?
Super. Wie gelernt, total professionell, flott, zügig voran, wunderbar.
So, und jetzt, ja. Jetzt setzt euch entspannt hin.
Jetzt, ich moderiere das jetzt an, weil ja, der Janek, der hat sich dann gedacht, naja, er will jetzt nicht nur die Leute aus Rum fragen, wie ihr euch geschlagen habt, sondern er hat euch beide gefragt, wie es denn für euch so war. Und es ist mal wieder eine kleine Perle, die wir hier im Podcast verewigen müssen.
So. Wie hat euch denn gefallen als Mitarbeitende?
Naja, innerhalb kürzester Zeit war es ausgeapfelstrudelt. Also das ging weg wie der warme Apfelstrudel mit Vanillesoße. Es sah lecker aus. Ich hätte noch mal probiert, aber die Leute waren da ganz wild drauf. Und jeder zweite Satz war natürlich, von meinem Apfel einen Apfelstrudel. Nehme ich natürlich sehr gern. Also war super, hat viel Spaß gemacht.
Mir auch war, wie gesagt, das erste Mal heute, dass ich hier mit Essen ausgebe und ich habe es mir anstrengender vorgestellt. Also es ging tatsächlich, wenn ich auch so ein bisschen, die Hand tut so ein bisschen weh, weil wenn du tatsächlich in der Kartoffelsuppe so nach unten gehst mit dem Netcasher, wie nennt man das jetzt?
Schöpfer.
Dann
Kirche, wir sind in der Kirche, Schöpfer.
Ja, dann ist es schon tatsächlich echt ein bisschen, geht es mit der Zeit ein bisschen auf die Hand, aber war wirklich auch gut angenommen, die Kartoffelsuppe. Tomatensuppe ging weniger gut als unsere Kartoffelsuppe, war richtig gut, ja.
Und insgesamt ist es eine großartige Aktion, wenn man sieht, was hier los ist, was für Menschen hier zusammenkommen. Also so stellt man sich moderne Kirche vor. Kescher, sie hat aber keinen Fisch aus der Kartoffelsuppe raus.
Ich lasse das mal unkommentiert zu stehen. Das können ja alle Podcast-Hörer und Hörerinnen selber auf sich wirken lassen.
Sonst überlege ich mir die ganze Zeit, wie kommen wir jetzt von Kartoffelsuppe zu Füßen?
Also wenn man eine schlechte Kartoffelsuppe macht, schmeckt die vielleicht manchmal wie kalte Füße.
Oder ist für die Füße. Füße, genau. Ah, sehr schön. Ja, ich war bei einer Podologin. Also eine Podologin kümmert sich um Füße aus medizinischer Sicht. Das ist jetzt nicht so einfach wie eine Fußpflege, sondern da steckt auch wirklich eine große Ausbildung dahinter. Und Thema war natürlich Fußpilz, Nagelpilz. Und Julia Brosch, die auch eine Podologin ist und eine Praxis hat in Heldritt im Landkreis Coburg, die hat uns mal erklärt, wie man das alles merkt.
Er tut nicht weh, er sieht nur blöd aus, der Nagel. Er verdickt sich, er wird weiß, er kriegt Flecken, er erhebt sich. Also Nagelpilz kann man so einfach eigentlich auch gar nicht erkennen und man kann ihn auch nur ganz schwer diagnostizieren.
Ja, und sie hat uns dann auch verraten, es gibt da viele Pflegemittel und auch so chemische Sachen, Chemiekeulen, sagen wir das mal, die bringen oftmals gar nichts.
Grundsätzlich hilft es sicher erstmal für einen selber, dass man sich mit wohlfühlt, aber wenn dieses Nagelmaterial nicht abgetragen wird, kommt man eigentlich gar nicht an den Pilz selber hin. Weil der Pilz hält sich immer im gesunden Teil auf und nicht im krankhaften.
Ja, und die Praxis übrigens von Julia Brosch in Heldritt, also in Hellert im Landkreis Coburg, heißt Fußglück, finde ich ganz passend. Und wir wollten natürlich von ihr noch wissen, das scheint ja so ein Gesellschaftsproblem zu sein. Also nicht jeder redet gerne über seine Füße. Also wir haben zum Beispiel in unserem Podcast noch nie über unsere Füße geredet.
Doch, natürlich. Erzähle ich gleich, wenn das jetzt hier durch ist. Da erinnere ich dich mal dran, das hast du schon verdrängt.
Sehr gespannt. Aber wer hat denn eigentlich alles Probleme mit Fuß- und Nagelpilz?
Also ich schätze so, die Bevölkerung mittlerweile auf 70% haben Nagelpilz. Also das, was ich sehe, ob ich in der Sauna im Schwimmbad bin. Und ich merke auch an dem Klientel, an meinen Patienten, die sagen, bin ich froh, dass ich jetzt mal aufgeklärt wurde oder bin ich froh, dass mir jetzt jemand hilft. Ich war damit schon beim Hausarzt. Ich habe da selber schon so viel dran gemacht, aber ich wäre damit nicht fertig.
Pilze, keiner Wilze.
Ja, also auf jeden Fall, wenn man sowas hat, wirklich einen Podologin aufsuchen, braucht viel Zeit, ist eine hartnäckige Sache und ja, sie generell, wie ich es immer sage, die Füße, man denkt da immer nicht dran, wir beanspruchen die so sehr, wir laufen den ganzen Tag irgendwie rum, stehen den ganzen Tag, viele arbeiten im Stehen, also es sollte man schon wirklich pflegen, wobei, was sag ich, ne? Ich war auch noch nie irgendwie bei der Fußpflege oder beim Podologen oder sowas, aber natürlich haben wir schon über Füße gesprochen, ich erinnere dich nur mal dran, vor knapp 2 Jahren hat meine Tochter die Hand-Mund-Fuß-Krankheit aus dem Kindergarten mitgebracht und ich hatte es ja am allerschlimmsten, mir sind die Fingernägel teilweise ausgefallen und teilweise auch wirklich die Fußnägel. Das ist völlig irre. Aber das Praktische dran ist, dass dann auch der Pilz weg war, wenn ich einen gehabt habe. Aber wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, so im Nachhinein, das war wirklich, die sind einfach, die wurden, von unten sind die nur weitergewachsen und da hast du so ein Loch im Nagel gehabt und da ist der dann irgendwann einfach mal abgefallen. Es ist völlig strange. Und es gibt aber wirklich, ich habe ja das alles mal versucht, ein wenig rauszufinden, es gibt keine richtige wissenschaftliche Erklärung, warum das bei dieser Krankheit passiert. Aber naja, so ist es halt. So, wie kommen wir dann jetzt zum nächsten Thema, weil ich habe da noch was Kurzes, was ich auch eine sehr schöne Meldung fand in dieser Woche.
Warte mal ganz kurz, bevor wir dahin kommen.
Ah, okay.
Werbung! Ist es nicht schön draußen? Die Sonne, Temperaturen bis 20 Grad. Und wenn ihr jetzt so die Augen zusammenkneift und so blinzelt die ganze Zeit, dann fehlt euch was ganz wichtig ist. Eine Sonnenbrille. Und die passende Sonnenbrille, die findet ihr auf jeden Fall, ob mit oder ohne Sehstärke. Ich habe zum Beispiel eine, weil ich ein Vierauge bin, mit Sehstärke fürs Autofahren und so. Super, da sieht man auch die anderen Autos und erkennt alles, wenn man da unterwegs ist. Also das ist wirklich toll. Und ob mit oder ohne Sehstärke, die passende Sonnenbrille, die gibt's auf jeden Fall. Achtung, bei Optik Lindlein in Kronach. Schaut doch da einfach mal vorbei. Gibt ja jedes Jahr so neue Modelle. Ich habe gelernt, im Moment ist wieder gerade bei Frauen völlig übergroße Sonnenbrille angesagt. Meine ist nicht so groß, aber ich sehe halt mit. Das ist wichtig. Und das mache ich dank Optik Lindlein. Schaut mal vorbei, wenn ihr was braucht. Optik Lindlein in Kronach. Werbung Ende.
Also dann kommen wir jetzt mal zu diesem angenehmen Thema, aber da geht es auch eher so um Pflege und Erholung und Wohlfühlen, denn war wirklich eine kuriose Meldung in dieser Woche. Beim Internetbuchungsportal Airbnb gab es jetzt eine Liste mit den weltweiten Urlaubstrend-Locations und Bad Staffelstein bei uns im schönen Radio 1-Land im Landkreis Lichtenfels ist als einzige deutsche Stadt in den Top 25 gelandet. Und das wird so ermittelt, Suchanfragen, Buchungen werden da analysiert und ja, dann sind die wirklich Partner von, ich weiß gar nicht, was da für tolle Reiseziele drin waren, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind auch gern in der Gegend von Bad Staffelstein, schon allein bei der Campertour, weil es da wirklich toll
ist. Ich sag dir mal andere Städte, die mit in einem Atemzug genannt werden können. New York, London, Paris, Bad Staffelstein. Also auf Platz 15 und ist halt einfach auch schön. Gibt super viele und leckere Biere, die höchste Brauereidichte, tolle Bierwanderwege. Es gibt einfach alles da unten.
Ja, die Therme natürlich. Na klar. Und ja, das alles, was man da erleben kann. Genau, 14 Heiligen. Und es ist wirklich, wirklich eine super, super schöne Gegend, in der ich leider viel zu selten bin. Aber dank meines Arbeitgebers muss ich dann trotzdem öfters mal dahin. Und es ist schön.
Der Arbeitgeber, die am Telefon ist, noch Milch GmbH, übrigens an dem Fall, kann man ja auch mal sagen.
Die gibt es schon, ja.
Die Stiftung gibt es auch, wenn ihr uns was spenden wollt, könnt ihr alles machen. Ja, wir sagen es jetzt nochmal, gleich kommt noch ein ganz ausführliches Interview mit Sebastian Höhn. Er ist ausgewandert aus Coburg, hat in Scheuerfeld gewohnt, gelernter Steinmetz ist er, war auch mal selbstständig. Er ist ausgewandert in die Karibik, seit 4 Monaten ist er dort und mit ihm sprechen wir gleich ganz, ganz ausführlich.
Ja, nicht nur er, seine Frau und Tochter auch mit dabei. Und wie die sich mittlerweile eingelebt haben,
und da hören wir dann. Crazy Geschichten, zum Beispiel wie so ein Werkstattbesuch in einer Autowerkstatt auf der Karibik abläuft. Oder hört rein, lohnt sich, wirklich sehr interessant.
Heute ist ja also Aufzeichnungstag, der 21. März und da, wir haben es ja am Anfang gehört, ganz viele verschiedene Aktionstage.
Tag der Poesie.
Unter anderem aber auch der Welt-Down-Syndrom-Tag. Und da haben wir uns mal ja auch mal ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und haben mal bei der, jetzt muss ich mal nachschauen, Heilpädagogischen Tagesstätte in Kronach da mal nachgefragt und zwar bei Steffi Häublein, sie arbeitet da und betreut da eben Kinder und Jugendliche, die eben das Down-Syndrom haben. Und sie hat einen ganz bestimmten Wunsch an die Gesellschaft, den sie uns verraten hat.
Also so im Allgemeinen muss ich sagen, finde ich, ist immer noch sehr viel Distanz da. Also es gibt immer noch sehr viele Menschen, die noch keinerlei Kontaktpunkte hatten mit Menschen mit Behinderung. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Gesellschaft sich noch ein bisschen einen Ruck gibt, aktiv auch auf solche Personen zugibt. Wir haben natürlich auch ganz viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Aber einfach um diese Vorurteile ein bisschen abzubauen, die Kontakte zu knüpfen und einfach eben keine Angst zu haben, auf Menschen mit Behinderung zuzugehen.
Das ist ganz wichtig. Und das nennt sich dann auch wirklich Inklusion. Die wollen auch ganz normal behandelt werden. Also da gibt es keine, ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen, wir haben ja wieder unseren Diversity Day beim HSC, da bin ich ja Hallensprecher gemeinsam mit jemandem, der auch offen bekennt, ja, ich bin nicht gerade, ich brauche für manches einfach ein bisschen länger, aber zusammen mit ihm mache ich eben dann Hallensprecher und das ist immer wieder ein großartiges Erlebnis und der Julian Dehler heißt er, liebe Grüße Julian, wenn du es hören solltest, ich freue mich sehr drauf, ist am 29. März übrigens wieder soweit, da machen wir gemeinsam Hallensprecher, auch eine tolle Geschichte und ich behandle ihn ganz normal und das ist ein super Typ.
Danke. Ja, also es ist, so soll es eigentlich auch sein und es ist, was die Steffi gesagt hat, ist tatsächlich so, die Berührungspunkte, viele hatten da einfach noch gar keine und sind deswegen natürlich zögern da ein bisschen und so weiter, deswegen muss das einfach mehr in die Mitte der Gesellschaft. Und die Magda war vor Ort eben bei der Heilpädagogischen Tagesstätte, also bei der Lebenshilfe in Kronach und hatte auch mit den Kids mal gesprochen.
Ich bin der Johannes, kann gut Mathe machen, richtig gut, weil ich schon länger in der Schule gemacht hatte, vor dem Versammelt. Danke, viel Spaß.
Ich bin Arut, ich bin gut, ich bin das im Barischen.
Ich bin das Fußballer.
Ich bin happy.
Ich bin toll.
Stolz. Ich sauer. Ich bin happy, stolz, sauer.
Sehr schön.
Ja, super, dass es sowas gibt wie diese heilpädagogische Tagesstätte, muss man sagen.
Absolut und das, auch das ist noch eine Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe. Es gibt kaum herzlichere Menschen als eben solche Menschen, die manchmal halt an den Rand der Gesellschaft gestellt werden, aber da eigentlich gar nicht hingehören.
Ist definitiv so.
So, jetzt haben wir noch eine schöne Aktion. Die Woche hat uns ein Hilferuf erreicht im Radio am Morgen, und zwar eine besondere Blitzaktion. Da hieß es, ja, wir blitzen heute in Pressig und wir verteilen aber keine Knöllchen und kein Geld, keine Strafzettel, sondern wer zu schnell fährt, muss in die Zitrone beißen, und wer seine Geschwindigkeit ordentlich einhält, der bekommt eine Belohnung.
Ja, ganz genau. Wie du gesagt hast, in Pressig war das an der Schule, und da haben wir einfach gestern früh davon erfahren, und zwar vom Polizeihauptmeister Martin Rosmel. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ja, wir machen diese Aktion, könnt ihr ja gerne mal darauf hinweisen. Haben uns gedacht, haha, wir weisen ihn nur darauf hin, wir gehen sogar mal mit.
Die Magda.
Da war unsere Magda mit dabei.
Viel unterwegs, die Magda.
Was die alles gemacht
hat. Wahnsinn.
Unglaublich. Und sie hat sich mal umgehört und mal nachgefragt, eben beim Polizeihauptmeister Martin Rosmel, wie diese Laseraktion denn genau abläuft.
Die Kids selber, die lasern alle, und ich halte dann die Fahrzeugführer an, und wir halten generell alles an, was sie erwischen. Alles, was unter 30 km/h fährt, bekommt von uns eine Belohnung in Form von einem Schokobon. Und alles, was über 30 km/h ist, also ja in dem Fall zu schnell, die ziehen wir dann raus, und die bekommen dann eine Zitronenscheibe, in die sie beißen müssen. Da legen wir auch großen Wert drauf. Dafür gibt es keine Strafe in irgendeiner Geldform.
Ja,
das
und
ist eine schöne Aktion.
Genau, die Schülerinnen und Schüler werden da eben zum Schülerlotsen ausgebildet und haben da einen Praxistag, und es ist ja wirklich eine super Aktion, finden auch die Kinder.
Da wir eine Ausbildung als Schülerlotse machen, ist es ziemlich wichtig.
Also ich finde es sehr toll, weil es fühlt sich halt cool an, so mit dieser Laserpistole rumzuschießen.
Also ich glaube, dass sich manche dann aufpassen und trotzdem denken, okay, es ist jetzt eine Schule. Wir sollten trotzdem langsamer machen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert.
Ja, wir haben übrigens auch ein Video dazu gemacht. Unsere Magda hat es auch noch gemacht, was die alles macht. Das ist ja unglaublich. Aber auf jeden Fall hat sie noch ein Video gemacht für Insta, und das geht völlig viral. Also das ist das erfolgreichste Video, was wir ever hatten. Also so viele Likes und so viele Menschen, die darauf reagiert haben, gab es noch nie. Also es ist schon ein echter Wahnsinn. Also toll, wenn sowas so funktioniert, aber jetzt fehlen natürlich noch welche, die man auch noch hören wollen.
Ja, natürlich, ne? Hat die Magda gedacht, sie muss jetzt auch die Autofahrer, die da rausgezogen wurden, mal schnappen und mal nachfragen, wie die das so finden.
Ja, cool irgendwie. Also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet.
Ja, ist wichtig. Ja, die Sicherheit geht halt vor.
Ich finde sie gut, muss ich sagen. Weil die Kinder da auch was lernen dabei. Und es ist halt auch einfach, ja, ein bisschen mit drauf aufpassen. Und es ist ja für die Sicherheit für die Kinder.
Genau so ist es. Und ich weiß auf jeden Fall, dass eine Dame auf jeden Fall in die Zitrone beißen musste.
Die macht das selber.
Ja, das wäre lustig gewesen. Na, ich habe das irgendwie. Sie ist 54 gefahren, bei erlaubten 30. Tja.
Echt? Das ist Magda?
Na, irgendeine Dame, die halt da auch
so, okay.
Die Magda.
Ja, also wir nennen jetzt aber keine Namen, keine Angst. Also
nicht, dass den Namen auch gar nicht.
Das ist nicht, dass wir wieder Ärger bekommen im Podcast. Nein, machen wir nicht. Ja, jetzt haben wir, ich finde übrigens schon die Mischung heute wieder großartig, und ich habe noch einen dabei, und zwar unser Wetterkönig, Christian König. Wir haben ja den Tag des Wassers, der ist am 22. März, wenn er den Podcast hört, vielleicht am Samstag, dann ist heute Tag des Wassers. Der Tag des Waldes ist am 21. März, und beides zusammen vereint mit einem wichtigen Statement hat unser Wetterkönig.
Ohne Wasser kein Leben, ohne Wald kein gesundes Ökosystem, viel weniger Sauerstoff und noch mehr gestresstes Klima. So einfach und kategorisch lassen sich die beiden Umweltfaktoren für uns auf der ganzen Erde zusammenfassen. Es gilt aber auch, was immer da und verfügbar ist, wird schnell selbstverständlich. Erst wenn es fehlt, fällt auf, wie wichtig es für jeden Einzelnen ist. Man kann viele Tage ohne Essen aushalten, aber nur wenige ohne Trinkwasser. Man kann wochenlang durch Wälder wandern, aber nur kurze Zeit durch trockenheiße Wüsten. Und nur was man kennt, kann man auch schützen. Kurz gesagt, Wasser in allen Formen macht unser Wetter und Klima aus, sorgt für Fruchtbarkeit und dämpft die Extreme zwischen heiß und kalt über die Meere. Sauberes Wasser gibt es auf natürliche Weise nur mit gesundem Boden ohne Gifte und möglichst viel Wald als Filter und Speicher an der Oberfläche. Beides spielt untrennbar zusammen. Beides hält sich aus Millionen Jahren langer Entwicklung in einem lebensschaffenden Gleichgewicht. Auf beides wirkt aber der Mensch vor allem in den letzten 150 Jahren massiv und zu Lasten ein. Grund genug für jeden von uns, bewusst hinzuschauen, weiter Bäume zu pflanzen, gesunde Natur zu bewahren und sorgsam mit sauberem Süß- und damit Trinkwasser umzugehen.
Das klingt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag.
Ja, aber falls ihr jetzt auch sagt, naja, ach Gott, so wild ist das nicht, sage ich nur folgenden Hinweis. Ohne Wasser kein Bier.
Ja, und jetzt wird es nämlich ernst.
Na?
Ja, da ist nämlich Schluss mit lustig. Und das Wasser spielt jetzt übrigens auch gleich eine Rolle in dem folgenden Interview, was wir jetzt ausführlich noch für euch haben. mit dem Auswanderer Sebastian Höhn. Er ist aus Coburg weg mit der Family, mit Sack und Pack und in die Karibik auf die Insel Dominica.
Ja, und das schon jetzt seit 4 Monaten. Und da wollten wir natürlich ein kleines Update machen und wissen, wie es Ihnen denn jetzt so geht. Oder wollen Sie jetzt schon wieder heim? Haben Sie Heimweh? Oder ja, wie läuft's denn? Was arbeitet man da so? Was macht man den ganzen Tag?
Wie ist mit dem Auto in der Werkstatt?
Liegt man den ganzen Tag am Strand?
Was macht denn, was macht man sonntagnachmittags am Strand in der Karibik?
Gibt's Leberkäse oder Bratwurst?
All das sind Themen, die wir gefragt haben. Hört's euch an und ich weiß, dass das viele tun werden. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit dem Höhni. Wir haben ja gesagt, wir begleiten ihn immer wieder mal bei uns im Podcast. Und jetzt die nächste halbe Stunde ganz ausführlich der Talk mit der Karibik. Im Podcast am Telefon ist noch Milch, wollen wir wieder mal sprechen. Früher hätte man dazu ein Satellitentelefon gebraucht und eine aufwendige Schalte und was weiß ich nicht alles. Mittlerweile funktioniert es alles ein bisschen einfacher. Der Technik sei Dank. Wir sprechen jetzt mit der Karibik Calling. Ah, bei uns müsste jetzt der Höhni sein. Höhni, also ich sehe dich hier, aber bist du auch da?
Ich hoffe es. Einen wunderschönen
guten Tag. Morgen, es wäre toll, wenn wir dich sehen und du nicht da wärst. Das wäre ja völlig verrückt. Aber nein.
Höhni, erste Frage. Dominika, wie viele Tage bist du jetzt schon mittlerweile da? Hast du es im Blick?
Knapp 4 Monate, würde ich sagen.
So 4 Monate bist du schon mittlerweile da. Und wie geht's euch? Die nächste wichtige Frage noch vorweg. Also wie geht's dir? Wie geht's der Family? Wie geht's der Frau? Wie geht's dem Kind?
Durch die Bank hervorragend. Also alles tippitoppi. Wir haben noch keine einzige Sekunde bereut, hierher zu kommen.
Mein Wort. Und wie ist es dir jetzt dann ergangen? Der letzte Stand war ja, also beim letzten Mal im Podcast, als wir dich hatten, ihr habt noch eine weitere Wohnung gesucht. Dann ging es dann langsam los mit der Kleinen für die Schule. Wie ist das alles so von sich gegangen?
Wir haben ein wunderschönes Haus gefunden. Auf der Westseite der Insel, ziemlich in der Mitte, zwischen Norden und Süden. Der Ort heißt Salisbury und da haben wir ein unglaublich geiles Haus gefunden, ein bisschen in den Bergen oben mit Meerblick, mit ein bisschen oberhalb von dem, quasi vom Rest vom Dorf. Und wir freuen uns jeden Tag, wenn ich früh auf den Balkon gehe, freue ich mich, dass wir hier dieses Haus bekommen haben.
Zur Erklärung für alle, die jetzt den Podcast auch hören, sage ich es mal ganz kurz, bei uns ist Mittag um 12, wo wir das Interview aufzeichnen, bei dir ist es kurz nach 6.
7.
Kurz nach 7.
Ja. Das letzte Mal, heute ist die Zeit nicht so unchristlich wie das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben. Es ist auch schon hell. Die Sonne scheint schon. Ist besser so.
Insgesamt, fangen wir mit dem Wetter mal an. Also bei uns kommt der Frühling langsam in Schwung. Heute Morgen hat es noch -6 Grad gehabt bei uns und tagsüber so um die 10, aber Ende der Woche soll es 18, 19 Grad haben. Was macht das Wetter bei euch? Und die zweite Frage gleich noch hinten dran. Gab es da irgendeine brenzlige Situation, Sturm, Gewitter etc. pp?
Also Wetter bei uns ist tagsüber würde ich sagen 29 und 34 Grad, je nachdem, ob jetzt die Sonne runterballert oder ob man in den Wind geht oder also wie überall auf der Welt normalerweise. Nachts kann es mal so auf 22 Grad runterkühlen, aber es ist jetzt mal, kann eigentlich jederzeit draußen sitzen, im T-Shirt. Also das ist nicht so, dass man sich da jetzt noch großartig irgendwelche Decken holen muss oder so.
Hattest du echt mal eine lange Hose an?
Einmal, ja. Da musste ich allerdings aufs Amt und da ist es gern gesehen, wenn man in langen Hosen kommt. Deswegen. Aber ansonsten, das war auch wirklich das einzige Mal. Ansonsten.
Wie ist das denn so mit diesen Ämtern? Gibt es auch so viel Bürokratie wie bei uns oder wie schaut es aus?
Man muss schon auf Ämter, wir waren bisher auf 2 Ämtern, dem Schulamt und dem Verkehrsministerium, würde ich jetzt mal sagen. Schulamt war relativ easy, da haben wir nur ein paar Unterlagen gebraucht, mussten die abgeben und dann konnte man die Kleine auch schon in der Schule anmelden. Das war relativ stressfrei. Allerdings haben wir uns ein Auto gekauft. Und das war dann schon mit mehr Trouble verbunden. Also da erstmal hat sich herausgestellt, dass man als Ausländer ohne Arbeitserlaubnis und ohne Bleibegenehmigung, dass man da gar kein Auto kaufen darf. Das wusste allerdings auch nicht mal der Typ, der uns das Auto verkauft hat. Das wusste eigentlich niemand, bis wir dann auf dieses blöde Traffic Department gegangen sind und das Auto ummelden wollten.
Und heißt es jetzt so fährst schwarz?
Nee, das konnte man dann zum Glück klären. es gibt da eine Möglichkeit, die nennt sich Co-Ownership. Das heißt, dass quasi der ursprüngliche Besitzer 50% an dem Auto behält und quasi noch mit in dem Fahrzeugschein drinsteht, aber uns das Auto gehört. Also so ist es hier anscheinend geregelt. Das wusste, aber wie gesagt, das wusste vorher auch kein Schwein, dass, dass das so ist. Wahrscheinlich ist das auch von Angestellten im Traffic Department zu meinen nächsten Angestellten auch wieder verschieden. Wahrscheinlich, das wenn es andere gewesen wären,
ja,
die hätten wahrscheinlich andere Stempel drauf gemacht und gut wäre es gewesen.
Das klingt ja fast wie betreutes Fahren hier bei uns, zwischen 16 und 18.
Ja, aber es dreht sich halt nur um den Besitz vom Auto, nicht ums Fahren selber.
Jetzt weiß ich von dir, und das wollen wir natürlich im Podcast auch mal ansprechen, du hast auf der Insel ein Erdbeben mitgemacht. Beschreib doch das mal. Das klingt jetzt auch wieder ziemlich spektakulär.
Ja, komisch. Also in letzter Zeit waren relativ häufig Erdbeben. Also ich bin da auf Facebook, kann man so einer Seite folgen, die dann quasi automatisch postet, wenn irgendwo in der Gegend ein Erdbeben stattfindet. Und seitdem ich dieser Seite folge, sehe ich ständig, dass hier irgendwelche Erdbeben sind. Aber die spürt man nicht. Also das sind so auf der Richterskala 3,4 oder so. Das merkt man gar nicht. Aber das, was wir gespürt haben, da war ich abends am Esstisch gesessen, habe irgendwas gedillert. Und auf einmal merke ich, wie der Boden zum Vibrieren anfängt. Und das kann man sich vorstellen, wie wenn man mit dem Fuß auf dem Handy steht und das zum Vibrieren anfängt. Und das dauert 10 Sekunden. Und auch die Gläser auf dem Tisch haben dann zum Wackeln angefangen. Und dann nach 10 Sekunden war es wieder vorbei. Also schon, da hockt man erstmal da und denkt sich, alter Scheiße, was war denn das jetzt? Ja, und dann, wie gesagt, 10 Sekunden und dann war es das auch wieder. Also aber im ersten Moment denkt man sich schon, oh shit, was ist denn jetzt los? Aber dann guckt man mal raus und sieht, okay, es steht alles noch, nirgendwo brennt es, keine Tsunami-Welle kommt, alles in Ordnung.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also da verfällt keiner in Panik, auch von den Nachbarn, auch Feuerwehr unterwegs oder irgendwas, alles.
Nee, es war auch Glück, dass wir es überhaupt gemerkt haben. Also wenn jetzt irgendwo ganz normal gelaufen wäre, hätte es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Meine Frau war im Bett gelegen, die ist dann auch gleich rausgekommen und ja, ansonsten keine weiteren Auswirkungen.
Nach 4 Monaten, lieber Höni, kehrt ja auch sowas wie ein bisschen Alltag ein mittlerweile. Also ich glaube, so die Highlight-Phase und dass man jetzt alles schon gesehen hat, ist jetzt so ein bisschen rum. Der Alltag interessiert mich so aus verschiedenen Aspekten. Also zum einen, du hast gesagt, deine Tochter geht mittlerweile zur Schule. Wie läuft das alles ab? Alles auf Englisch, gehe ich von aus, aber wie gefällt es hier? Wie ist es?
Ja, die geht jetzt seit 6 Wochen, müssten es jetzt sein, glaube ich, geht jetzt in die Schule. Und das hat im Prinzip ab dem ersten Tag super geil funktioniert. Also da muss ich auch echt den Hut vor der Kleinen ziehen, wie die das macht. Ich weiß noch, dass wir am ersten Tag haben wir gesagt, okay, wir kommen, also man muss anders anfangen. Wir fangen um 9 mit der Schule an, weil wir ja gerade beim Arbeitsalltag sind, oder beim Alltag sind. Hier geht es um 9 mit der Schule los. Und die haben dann um 12 haben die für 1,5 Stunden Pause und dann haben sie nachmittag nochmal 2 Unterrichtsstunden bis um 3:30. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, die können wir da jetzt nicht so komplett alleine lassen, weil sie hat ja nicht wirklich Englisch gesprochen. Also sie hat ja nicht irgendwie Englisch gelernt in der Schule in Deutschland. Es war ja nur so, waren ein paar Wörter, was sie da gemacht haben, aber ansonsten war das ja nichts weiter. Und da haben wir schon gedacht, Mensch, die müssen wir da schon noch ein wenig an die Hand nehmen und sind dann in der Mittagspause wieder hingefahren. Und dann haben wir es überhaupt nicht gefunden. Also dann war die in der Traube von diesen ganzen Kids verschwunden und jeder hat sich um die gekümmert und hier noch was und da machen wir noch was und wollen wir da spielen, komm, geh mit und so weiter und so fort. Das war total cool. Und auch die Lehrer total cool, gekümmert und bemüht und wenn ihr da was braucht, meldet euch einfach Handynummer hier, Handynummer dort. Also überhaupt kein Stress. Und seither wird es besser und besser und besser und besser. Jetzt mittlerweile haben sie ein paar Tests geschrieben und anhand dieser Tests, der Benotung von diesen Tests, kannst du auch sehen, dass er immer mehr versteht und immer mehr versteht. Also die ersten Tests waren, was weiß ich, 20%. Also die rechnen hier mehr in Prozent als in normalen Schulnoten. Und der letzte Test war jetzt bei 92% in irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Grammatik oder so. Und dann haben sie noch so ein Projekt, mussten sie machen über Wasserverschwendung, war ihr Thema. Und da haben wir so eine kleine, wie so eine kleine Collage gemacht. Und da hat sie 100% drauf bekommen. Also, und gestern hat meine Frau von der Schule eine Lehrerin mit heimgenommen. Und die hat gesagt, sie ist echt begeistert, wie gut, ob die Valentina, also sie muss nochmal nachfragen, ob die Valentina in Deutschland schon Englisch gesprochen hat, weil es so gut ist, ihr Englisch, dass sie da echt begeistert ist. Jo.
Also Thema Schule besser als, läuft besser als auch. Sein Englisch auch mittlerweile.
Ja, noch nicht, aber obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass mein Englisch super gut ist. Aber die macht ihr Ding und das ist wirklich geil zu sehen, wie das funktioniert. Und, ja, aber zum Thema Alltag, früh aufstehen, die Kleine irgendwie versuchen, aus dem Bett zu zerren. Wie es halt so ist, bei 8-jährigen Mädels, die haben früh keinen Bock, also meine zumindest nicht. Die hat nicht so wirklich Bock, früh aufzustehen. Aber dann halt fertig machen, Frühstück machen, umziehen, Schuluniform an, wupp, und dann entweder ich fahre hin oder meine Frau. Dann sammeln wir auf dem Weg zur Schule noch, der Rekord war bisher, hat man, glaube ich, 5 Kinder mit dem Auto. Weil man muss dazu wissen, diese Schule ist mitten im Dorf, aber ganz oben auf dem Berg. Also von der Distanz her kann man sich das vorstellen, wenn man ganz unten losgeht, könnte das ungefähr der Schlossplatz sein. Und die Schule ist dann ungefähr an der Feste. Und genauso steil geht es auch hoch. Also durch den Hofgarten, ne? Das ist jeder schon mal gelaufen, kann man sich vorstellen. Und ungefähr der gleiche Weg ist es hier. Und das sammelt man halt einfach, wenn man Kids da sich neben sich herlaufen sieht, dann hält man kurz an, macht die Tür auf und dann hüpfen die rein. Und dann sind die immer froh, wenn man sie mitnimmt. Ja, und wenn die dann in der Schule sind, dann geht meine Frau meistens, fährt dann gleich weiter zum Arbeiten. Die arbeitet ja auch jetzt mittlerweile seitdem die Kleine in der Schule ist. Und ja, meine Arbeit lässt noch auf sich warten, aber das bedarf auch einer gewissen Vorbereitung. Die startet jetzt auch bald langsam.
Nimm uns mal mit, so ein bisschen vielleicht auch, weil ich weiß, es wird auch viele interessieren. Was hast du vor oder was machst du? Also ich weiß, du hast immer probiert, aber da können wir vielleicht extra nochmal drüber reden, an Bratwürsten selbst herzustellen und die gute Currywurst, da können wir vielleicht extra drüber reden, aber was hast du jetzt vor konkret?
Ich habe das Jobangebot bekommen von einer Deutschen, die hier seit über 25 Jahren auf der Insel ist und die bietet Touren an für deutsche Touristen, die vom Kreuzfahrtschiff kommen. Und die hat eben zu mir gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, Tourguide zu werden hier auf der Insel? Für die ganzen Spots, für die Wasserfälle, für die alten Burgen, für was weiß ich auch. Und das werde ich machen. Das bedarf allerdings einer gewissen Vorbereitung. Das heißt, im Juli, glaube ich, gehen da Kurse los. Da kann man offiziell seinen Tourguide-Schein machen. Dafür braucht man allerdings eine Arbeitserlaubnis. Und um diese Arbeitserlaubnis zu bekommen, da geht auch viel Zeit ins Land. Und das ist nicht unbedingt kompliziert, aber zeitaufwendig, die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und da müssen wir uns jetzt dann auch langsam mal ransetzen. Und in diesem Tourguide-Kurs quasi kriegt man aber jetzt nicht nichts über die speziellen Ziele beigebracht, sondern da kriegt man halt eher Flora, Fauna, Geologie von der ganzen Insel ein bisschen beigebracht. Und die ganzen Ziele, die muss man sich schon selber anschauen. Und die Geschichte darüber und so weiter und so fort, das muss man sich selber beibringen. Oder halt schon wissen, weil ich meine, normalerweise machen das ja Locals. Und ja, und das steht jetzt die nächsten Wochen und Monate an, sich das alles mal anzueignen.
Was braucht es denn da jetzt für eine Voraussetzung für diese Arbeitserlaubnis?
Da muss ich kurz überlegen. Ein Führungszeugnis aus Deutschland, was wir zum Glück schon haben. Was braucht man noch? Eine Empfehlung, möglichst vom zukünftigen Arbeitgeber. Dann braucht man eine Empfehlung vom letzten Arbeitgeber. Dann braucht man irgendein Schreiben muss man, glaube ich, machen, erstellen, was, warum man denn die Arbeitserlaubnis haben will. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, so was weiß ich, Passbild und solche Geschichten.
Und kann das da irgendwie scheitern oder ist das einfach nur so ein Standard?
Ah, okay. Klar. Also wenn die lassen ja jetzt auch nicht jeden rein. Ne? Das ist, hier kriegt nicht jeder Dulli sei Arbeitserlaubnis. Also da, das muss schon passen dann.
Okay. Aber du hast jemanden an der Hand, der dir so ein bisschen hilft dabei auch, logischerweise, ne?
Ja, wir haben ja hier ein paar Leute, die schon länger da sind und die können uns da helfen.
Ist es eigentlich so auf der Insel, wenn du jetzt unterwegs bist, dass die Leute schon sagen, ah, Höni, Deutscher?
Kommt drauf an, wo du bist. Also wir haben hier so ums Eck im nächsten Dorf ist ein relativ bekannter Strand. Also das ist so ein, der wird eigentlich von allen Kreuzfahrtschiffen als Ausflugsziel quasi angeboten. Und das ist quasi unser Hausstrand. Da gehen wir immer hin, so wenn mal nach der Schule Zeit ist oder so. Und wenn wir da hinkommen, da sind wir schon relativ bekannt.
Das ist aber jetzt ein guter Punkt, weil das hätte ich eh gefragt. Also man kennt es ja so, man ist im Urlaub, natürlich, da geht es dann immer an den Strand. Wie ist es aber wirklich, wenn man da wohnt? Wie oft geht man denn da noch an den Strand? Macht man es überhaupt oder eher selten?
Nachdem das ja eine Grundvoraussetzung für unsere Tochter war, diese ganze Operation mitzumachen, dass wir in der Nähe vom Strand sind und dass wir auch immer jederzeit zum Strand können, sind wir schon relativ häufig dort. Also 2-3 Mal die Woche, würde ich sagen. Sonntag hat sich jetzt so meistens angeboten, weil Sonntagnachmittag gehen wir jetzt meistens auch, also fest sind, weil da ist jetzt, die haben da eine Bühne gebaut an der einen Bar und da ist jetzt immer Live-Musik am Sonntag. Das ist relativ geil. Und Sonntagnachmittag sind auch komischerweise nicht viele Kreuzfahrtschiffe da. Entweder sind die ganzen Gäste dann schon wieder weg oder ich weiß nicht warum. Aber da ist der komplette Strand mit Locals voll. Und da hat man dann halt, das ist dann wirklich Karibik-Feeling. Wenn da.
Fühlst du dich tatsächlich schon so ein bisschen als Local?
Ich sag's zumindest immer, wenn ich mich jetzt mit irgendjemandem, hier scheint gerade die Sonne so blöd an. Wenn ich irgendwo bin und jemand fragt mich, ob ich vom Schiff bin, sage ich, nö, ich bin nicht vom Schiff, ich lebe hier, ich bin Local. Und dann lachen sie mich immer aus. Naja, was heißt das, Local fühlen? Schon irgendwie, ich meine, das ist jetzt meine Heimat hier. Also, ich lebe hier, würde schon sagen.
Musikalisch, ich kenne dich ja von früher und habe viel Zeit mit dir verbracht, du bist ja eher der härteren Musik zugewandt. Was spielt man denn da so am Strand für eine Musik? So wie man sich's vorstellt in der Karibik, eine Tüte in der Hand und einfach gemütlich gechillt oder wie läuft es so ab an einem Sonntagnachmittag?
Ganz genau, so läuft es ab. Ja, geht so in die Reggae-Richtung, also so ein bisschen schnellerer Reggae, würde ich mal sagen. Aber auch überall. Ich habe hier noch nichts anderes gehört an Musik. Also hier ist an jedem Eck, hat irgendjemand riesen Boxentürme stehen und was weiß ich. Dienstagmittag läuft dann einfach übelst laut die Musik. Also dafür braucht es keinen Anlass. Und es ist aber zu 98% irgendwelches Reggae-Zeug, wovon das ist hier, was heißt irgendwelches Reggae-Zeug? Das ist nochmal so eine ganz spezielle Richtung, ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ist jetzt nicht so 1000%ig mein Fall, aber es ist auszuhalten. Es wäre jetzt schlimmer, wenn den ganzen Tag irgendwie sowas wie Helene Fischer oder so ein Scheiß laufen würde, da würde ich durchdrehen wahrscheinlich.
Das ist zum Glück nicht so. Hörni, eine andere Frage noch, die mich sehr interessiert. Die ganze Welt ist ja momentan so ein bisschen im Ausnahmezustand. Schuld daran ist natürlich Donald Trump und all das, was in Amerika passiert. Was bekommst du von all dem mit auf der Insel und wie reagieren die Menschen in der Karibik auf das, was sich da so abspielt in der Weltgeschichte?
Ja, der Typ macht sich mehr und mehr zum Feindbild irgendwie. Also hier werden US-Produkte langsam oder sicher, wenn sie jetzt echt boykottiert. Also die eine Bekannte von uns, die kennt ein Schiff von irgendeinem Supermarkt und die hat jetzt schon gesagt, der soll doch bitte US-Produkte gesondert ausweisen, damit es auch wirklich jeder sieht, dass er keiner mehr, dass man halt weiß, dass es ein US-Produkt ist und dann nimmer gekauft wird. Und ja, demnächst wird sich das auch unmittelbar bemerkbar machen, weil jetzt habe ich gelesen, dass der Trump beschlossen hat, dass chinesische Schiffe, wenn sie in den USA anlegen, irgendwie am Tag pro Anlegemanöver 1 Million US-Dollar bezahlen müssen, um Sachen zu holen oder zu bringen. Und das wird sich natürlich direkt auswirken. Also nicht chinesische unter chinesischer Flagge, sondern in China gebaute Schiffe. Und da kann man sich dann vorstellen, was da los ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Schiffe da hier rumschippern, aber es sind schon etliche und ich gehe mal davon aus, dass die meisten aus China kommen. Und dementsprechend werden halt unmittelbar auch die Preise hier für Importsachen teurer werden. Also die Leute sind nicht wirklich begeistert. Und jetzt kam auch noch der hat jetzt so eine Liste rausgegeben von Ländern, die jetzt quasi nicht mehr oder nur noch unter speziellen Bedingungen, glaube ich, in die USA einreisen dürfen. Habt ihr das mitbekommen mit dieser Liste?
Sagt mir gerade nichts, nee.
Da ist, was weiß ich, Pakistan, Afghanistan, Syrien und so weiter und so fort, ist da quasi mit rot markiert. Und dann sind eben auch viele, viele Länder aus der Karibik mit drauf, die quasi erstmal Nachweis bringen müssen, dass denn die im Sinne der USA irgendwie ihr Zeug machen und Reisedaten weitergeben und was weiß ich nicht alles. Und da steht eben Dominika auch mit drauf. Und da könnte es durchaus auch passieren, dass Dominikaner nicht mehr oder nur noch halt unter besonderen Voraussetzungen in die USA einreisen dürfen. Was natürlich ganz, ganz schön bescheuert ist, weil viele eben auch in den USA arbeiten.
Okay.
Also das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gegend, was der Typ da beschließt.
Dann bist du ja angetreten, den Dominikanern die Coburger Bratwurst zu bringen, beziehungsweise die deutsche Wurst. Was ist denn da draus geworden, lieber Hörni?
Es ist eine zähe Angelegenheit, sag ich es mal so. Also die ersten Versuche waren sehr, sehr positiv und alle, die Bratwurst probiert haben, waren auch hellauf begeistert. Und ich würde gerne in die größere Produktion einsteigen. Allerdings hat sich's als extrem schwierig herausgestellt, hier an ordentliches Schweinefleisch zu kommen. Es ist halt leider nicht so wie in Deutschland, dass du zum Metzger gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne eine Schweineschulter und ich hätte jetzt gerne einen Schweinebauch. Und eine Minute später packt das dir ein und du hast das Zeug. So ist es hier leider nicht, weil hier gibt es keine Metzger. die einzige Möglichkeit wäre, die ich bis jetzt weiß, am Samstag früh um 5 auf den Markt zu fahren in die Hauptstadt. Da ist dann eine große Markthalle und dann stehen da die Jungs in ihren Ecken und zerhacken so eine Sau mit der Machete. Und dann kriegt man halt da auch nicht unbedingt das, was man will. Also wenn ich zu dem sage, pass auf, ich will jetzt 3 Kilo Schulter und 3 Kilo Bauch, dann weiß ich nicht, ob das wirklich eine Schulter oder der Bauch ist. Also gut, den Bauch erkenne ich schon noch, aber ja, es ist, und dann mit Kühlung und Zeug und auf dem Markt, und das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, aber ich bin dran. Ich versuche jetzt alle abzuklappern, die irgendwie Schweine haben oder die irgendwas mit Schweinen zu tun haben, dass ich da mal regelmäßig Schweinefleisch herbekomme.
Okay, jetzt haben wir schon mal gelernt, du vermisst auf jeden Fall einen Metzger, wie es in Deutschland gewohnt ist. Ja. Vermisst du sonst irgendwie was? Vermisst du überhaupt Deutschland?
Nein, Deutschland an sich vermisse ich überhaupt nicht. Ich meine, ja, ich verfolge ja auch ein bisschen, was in Deutschland so los ist und was da gerade passiert. Bin ich echt, ich bin wirklich froh, dass ich nicht da bin. Und ja, was ich wirklich, also was geil wäre, wäre mal so Brotzeit. Wir haben gescheiten Brot mit einer Leberwurst, mit ein paar Knacker, mit was weiß ich, einem gescheiten Käse. Das ist wirklich das Einzige.
Bier? Gutes fränkisches Bier?
Noch nicht. Also das Bier hier ist nicht schlecht. Das kann man gut trinken. Natürlich wäre jetzt, wäre schon schön, aber die Ersatzprodukte hier sind nicht verkehrt.
Du hast mir mal erzählt, das hast du mir bei deinem, wo wir zum Geburtstag telefoniert haben, du hattest ja vor kurzem auch Geburtstag, den hast du ja gefeiert auf der Insel, sozusagen das erste Mal, dein erster Geburtstag auf Domenica. Ja. Du hast mir verraten bei dem Gespräch, dass es schon große Unterschiede gibt zwischen Deutschland und auch der Karibik und Domenica, und hast es festgemacht an einem Besuch mit deinem Auto in der Autowerkstatt. Da musst du uns davon erzählen, weil das ist wirklich spektakulär.
Ja, das ist wirklich klasse. Ja, wie vorhin gesagt, wir haben uns ein Auto gekauft. Das ist ein Suzuki Swift, Baujahr 2009. Also der ist schon relativ betagt. Und die Straßen hier sind relativ mies, muss man sagen, und sehr steil. Und dementsprechend werden diese Autos auch beansprucht. Und unsere Bremsen haben irgendwie gequietscht. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist ja meistens so ein Zeichen dafür, dass die ziemlich runder sind. Und wieder über zwei Ecken sind wir dann zu einem Mechaniker gekommen. Und der hat gesagt, ja, komm vorbei, bring das Auto vorbei, ist überhaupt kein Problem, mach mal. Gesagt, getan. Dann fährt man in so eine Sackgasse rein. Da unten stehen dann, keine Ahnung, 10 Autofracks irgendwo in der Gegend rum. Und dann sagt er, okay, stell dich mal da hin. Und dann kommt er an. Also da ist keine Hebebühne weit und breit. Da kommt er an, hat so einen hydraulischen Wagenheber, pumpt vorne hoch, Ziegelstein drunter, lässt wieder runter. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann stand das Auto halt ohne Reifen auf Ziegelsteinen. Ja, und dann hat er die Reifen runtergemacht und ich meine, ich habe jetzt auch schon ein, zweimal an solche Bremsen rangeguckt. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ich groß Ahnung habe, aber ich habe schon gesehen, dass die Belege ziemlich runter waren. Da war nicht noch vielleicht ein Millimeter oder so an Belag drauf. Und von der Bremsscheibe wollen wir gar nicht reden. Die ist auch schon angegriffen, sagen wir es mal so. Aber ja, dann sehe ich diesen Bremsbelag und denke mir, da braucht man wohl neue, hä? Er sagt, nee, da kannst du noch ein Vierteljahr mitfahren, ist überhaupt kein Problem. Und dann hat er aber den anderen Reifen runtergemacht und neben den anderen die anderen Bremsbeläge. Und der war aber schon zur Hälfte zerbröselt. Also da war nur noch ein Millimeter und das nur zur Hälfte über die ganze Fläche drauf. Und da hat er dann gesagt, also das ist mir zu gefährlich, da lasse ich dich jetzt nicht mehr mitfahren. Ja, das ist hier wird alles bis zum letzten runtergefahren, wie es nur geht. Also Reifen zum Beispiel, ob die jetzt noch ein Profil haben oder nicht, das ist vollkommen irrelevant. Es geht bis zum Metallmantel runter und dann kommt vielleicht mal ein neuer Reifen.
Also wenn ich jetzt über so eine Reparatur nachdenke, da zahle ich hier im Autohaus wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 500, 600 Euro. Wie ist das da preislich jetzt angesiedelt?
kannst du eine Null abziehen.
Okay.
Ja, also ich habe bezahlt für die Bremsbeläge habe ich bezahlt, ich glaube, 30 Euro umgerechnet. Und für die Arbeitsstunde oder Arbeitsstunden waren es, glaube ich, 50 Euro oder so. Und das ist schon relativ viel Geld für dominikanische Verhältnisse. Aber ja, für 80, 90 Euro kriegst du hier deine Bremsen gemacht.
Jetzt kommt eine Frau im Hintergrund, die kann auch ja mal hallo, die ist auch schon wieder weg. Wir haben sie gerade
gleich verschwunden.
Also von daher, das hat sie gerade mitbekommen. Höni, noch eine Frage. Jetzt bist du 4 Monate auf der Insel in Dominica in der Karibik. So insgesamt, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand draufblickst, der größte Unterschied so zwischen dem Leben in Deutschland und jetzt in der Karibik, was ist es? Wie würdest du sagen? Also was ist wirklich der große Unterschied? Ist es die Lässigkeit? Ist es die Freiheit? Also was ist das, was sich da am meisten jetzt bislang von dem Leben in Deutschland unterscheidet?
Beides. Also die Lässigkeit von den Menschen, das ist ultra geil. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele entspannte Menschen auf einem Haufen gesehen. Die sind, sagen wir mal, 90% am Tag entspannt, außer sie hocken im Auto. Dann drehen sie irgendwie alle durch, warum auch immer. Aber die Entspanntheit und die Freundlichkeit von den Menschen, also jeder ist hier hilfsbereit ohne Ende, das kann man sich nicht vorstellen. Meine Frau hatte letzte Woche irgendwann 2 platte Reifen auf einmal. Das hat keine 5 Minuten gedauert, waren 3 Leute ums Auto gestanden und haben gesagt, ey, du hast einen Platten hier und da musst du hin und dort. Und innerhalb von einer halben Stunde waren die 2 Reifen geflickt und sie konnten weiterfahren. So dieses Freiheitsding würde ich auch sagen. Wir haben unsere Fixkosten gut. Wir leben hier nicht, um irgendwelchen Kosten hinterher zu rennen. Also klar musst du arbeiten, ja, aber nicht so in der Art und Weise wie in Deutschland, dass du sagst, oh, ich muss jetzt mein Haus bezahlen, ich habe die Versicherung, ich habe mein Auto kostet einen Haufen Geld, das. Also das haben wir nicht. So diesen Druck die ganze Zeit, weißt du, das ist so für mich die Definition von Freiheit und das macht es eigentlich ganz geil.
Gucken wir mal noch voraus, also du hast ja schon gesagt, du willst das mit diesem Tourguide da angehen, Tochter in der Schule, die Frau arbeitet. Gibt es sonst noch irgendwelche Pläne jetzt so in der Zukunft?
Ja, also das Bratwurst-Business auf jeden Fall. Irgendwie zum Laufen bringen. Ich habe mir jetzt auch eine Wurstmaschine bestellt in den USA. So viel zum Thema Trump boykottieren, ne? Aber anders kriegt man es halt leider nicht her. Die Wurstgeschichte, das lässt mich nicht los. Und jeder, der mal eine probiert hat oder dem ich das erzähle, der sagt auch, ey, Alter, das musst du unbedingt machen, weil es gibt hier keine gescheiten Wurst. Und das wird auch wirklich funktionieren. Das nächste ist, ja, diese Tourguide-Geschichte auf jeden Fall. Und dann habe ich es mal mit einem Bekannten drüber gehabt.
Hallo. Hallo.
Und dann habe ich es mal mit einem Bekannten drüber gehabt, der arbeitet irgendwie in der Regierung. Und der hat viel mit Jugendlichen zu tun. Und da sind wir mal ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, wir müssen da irgendwelche Projekte mal starten, um die Jugendlichen eventuell irgendwie nach Deutschland zu bekommen für Ausbildung im Handwerk zum Beispiel. Also hier gibt es ja dieses Systemnet-Ausbildung, sondern, keine Ahnung, wenn das sagst, du willst Maurer werden, dann gehst du halt irgendwo zu einer Construction-Firma und sagst halt, okay, hier bin ich, jetzt fangen wir mal an. Ne? Also dieses Ausbildungssystem gibt es halt nicht wie in Deutschland. Und nachdem ich ja aus dem Handwerk komme und da eben auch meine Kontakte habe und nach wie vor jeder in Deutschland händeringend Auszubildende sucht, sind wir da am Überlegen, ob wir da nicht irgendwie in so ein Austauschsystem vielleicht irgendwie mal auf die Beine stellen kann. müssen wir mal gucken, ob da die Regierung Interesse dran hat, ob da in Deutschland jemand Interesse dran hat. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Aber das wäre noch so ein Projekt, wo ich sage, da wäre ich gern dabei, sowas auf die Beine zu stellen. Und weil das Ding ist, also das Ding ist halt hier auf der Insel, die Kids machen hier ihr Abi und danach gehen die irgendwo hin in die Welt zum Studieren und bleiben dann auch meistens dort. Das heißt, dieser Brain Drain ist hier extrem spürbar. Also die gut ausgebildeten Leute von hier kommen nicht wieder zurück, höchstens mal zum Urlaub machen. Aber ansonsten sind die in der ganzen Welt verstreut. Und das macht sich halt eben hier auch auf der Insel bemerkbar. Und dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, müssen wir mal gucken, ob das zustande kommt. Da ist noch nichts weiter passiert, aber da werde ich mich ein bisschen dahinter klemmen.
Also ich halte mal fest, nach vier Monaten auf der Insel jetzt, Dominika, Heimweh, keines vorhanden und du bist mit deiner Entscheidung zufrieden, du bist mit all dem zufrieden und euch geht's rundum gut und ihr fühlt euch wohl.
Richtig. Wir haben es noch keine Sekunde bereut, hier zu sein. Wir haben vorerst nicht vor, wieder wegzugehen. Also da müsste schon viel passieren, dass wir sagen würden, jetzt haben wir wieder ab. Ja, wir sind rundum glücklich. Es ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so läuft. Also ich meine, wir haben es neulich bei einem Bierchen abends drüber gehabt, was wir jetzt in dieser relativ kurzen Zeit auch so auf die Beine gestellt haben, sind wir selber ziemlich auch stolz auf uns. Also wir haben hier so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Wir kennen mittlerweile echt einen Haufen Leute, wo die wir auch jederzeit anrufen können, wenn irgendwas ist. Die Kleine macht die Dinge in der Schule, das läuft. Wir haben ein super geiles Haus, wo auch nicht absehbar ist, dass wir irgendwann hier wieder raus müssen. Also vielleicht mal in 5 Jahren oder so, aber das ist jetzt für die nächsten Monate oder das nächste Jahr ist das überhaupt kein Problem. Ja, alles in Ordnung.
Naja, dann würde ich sagen, dann machen wir uns dann irgendwann unseren Live-Podcast von Dominika, vom Höni seiner Terrasse, vom Balkon und dann.
Jederzeit.
Aber ich schneide die Semmeln richtig auf, wenn es gescheiter gibt.
Wenn wir den Semmeln haben.
Ja, genau.
Ja, nee, ja, jederzeit. Ihr seid jederzeit herzlichst willkommen. Mhm. Ihr könnt ja mal vielleicht einen Teamausflug hierher machen. Teamferien.
Da können wir uns dem Chef mal vorschlagen.
Ja, mach das mal.
Man muss ja was tun für die Belegschaft. Also von daher ist das ja vielleicht so ein Ansatz, dass wir sagen, dann können wir das so eine Schweineschulter mitbringen, wenn wir kommen.
Ja. Das wäre ein Ding. Und hier gibt es ja auch einen Radiosender.
Ah, wie heißt denn der? Wie heißt denn der Radiosender bei euch?
DBN Network, glaube ich, oder so. DB-Network. Irgend sowas. Den gibt es aber nicht online, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Den kriegst du nur über Oldschool FM.
Oh.
Ja. Ja. Aber ihr seid jederzeit herzlich willkommen.
Ja, Höni. Das halten wir so fest. Das ist halten super. Wir
fest. Und DBN Network, da können wir vielleicht auch mal ein Austauschprogramm anstreben und dann schauen wir mal. Eben. Ja, Höni, danke dir German für Radio. Die Zeit.
Ja. Gerne.
Danke dir für die Zeit und wir bleiben natürlich am Ball und werden dich im Laufe des Jahres auf jeden Fall nochmal wiederhören, hundertprozentig. Und ich glaube, es ist immer interessant, was du uns zu erzählen hast. War heute auch, fand ich, super spannende Sachen mit dabei. Und pass auf, dass du keine amerikanischen Produkte kaufst. Genieß das heimische Bier. Weiterhin viel Spaß am Strand mit der Reggae-Musik. Und dann wünschen wir dir heute einen schönen
Tütchen.
Tag.
Das dürftest du hier mittlerweile auch.
Ja, klar. Aber noch nicht am Strand. Aber nicht am Strand, weil das sind ja andere Leute oder so. Weißt du? Deswegen geht es ja nicht.
Welcher Strand?
An der Tongruppe ja, Dörfes Espa. Ja, danke dir.
Ja, genau. Sehr gerne. War mir wieder eine Freude und ein Fest, bei euch zu sein.
Uns war es eine Freude und wer Fragen hat, kann die uns natürlich gerne stellen, auch im Podcast. Wir geben die gerne auch an dich mal weiter. Wir verlinken dich natürlich wieder in den Shownotes und dann, ja.
Mit Untenstrich, bitte. Hm?
Genau.
Das machen
dann
wir.
Alles Gute euch. Ja. Ja, liebe Grüße.
Danke euch. Danke
Ciao
euch.
Und wir hören uns.
Macht keinen Blödsinn.
Ciao.
Bis dann.